gleich mal los. Also wir müssen natürlich anfangen bei Douglas Adams, denn von dem kommt das mit der 42, dass die 42 irgendwas bedeutet. Ja, kannst du kurz erläutern, was mit der 42 auf sich hat?
Naja, das war halt die Antwort, die so ein gigantischer Computer nach tausenden von Jahren Rechenzeit ausgespuckt hat, als man ihm eben die Frage gestellt hat, so ja, nach dem Leben, Universum und dem ganzen Rest. Und ja, das Problem war natürlich, dass man mit der 42 erstmal nicht allzu viel anfangen konnte. Und man im Prinzip die Erde als neuen Computer hinterher gebaut hat, um die genaue Frage zu berechnen, eigentlich, weil die Frage eben sehr vage gestellt war. Und der Computer sagte dann, ja, wenn ihr wissen wollt, was sagen, die eigentliche Frage ist, so begründete sich dann dort im Anhalter die Existenz der Erde.
Genau, ja, also die 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das Problem ist, dass es die Frage nicht klar ist. Ja. Gut, ja. Und dann ist natürlich die Frage, was ist die Frage? Also wie macht man jetzt weiter? Und da gibt es ja schon Überlegungen. Also es haben sich Leute Gedanken gemacht über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Und einer, der das getan hat, hat ja auch mit Douglas Adams ein bisschen was zu tun gehabt, nämlich Richard Dawkins, ein Evolutionsbiologe. Und sein Buch The God Delusion ist auch Douglas Adams gewidmet. Von daher ist der Zusammenhang gleich klar. Aber ja, jetzt...
Ja, vielleicht nähern wir uns doch der Frage natürlich erstmal an. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich irgendwann, wenn sie heranwachsen, wenn sie so die Welt sehen, sich natürlich die Frage stellen, okay, woher kommen wir und was ist das Ganze, warum gibt es uns überhaupt, warum gibt es das Universum, woher kommt das Leben und was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Letztlich ist es, sagen, die ultimative Sinnfrage. Darauf geben halt dann üblicherweise Religionen die Antwort, indem sie dann eben postulieren, dass es da so ein typischerweise, also die fortschrittlicheren Religionen, da sind die Götter dann allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. So, das sind sozusagen schon die ultimativen Überwesen und die haben das halt alles geregelt. Das ist dann üblicherweise die Antwort, die Religionen geben. Ich fand das allerdings dann auch immer etwas unbefriedigend. Und warum? Das ist mir dann beim Lesen von The God Delusion auch klar geworden, weil letztlich verlagert man damit das Problem nur. Das ist halt eigentlich nur eine Krücke, weil die nächste Frage, die man dann stellen muss, ist, okay, und woher kommt jetzt Gott? So, das ist eigentlich ist es nur so ein Versuch, einem am weiteren Nachdenken zu hindern und sagen, okay, das ist Gott und da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber nachdenken und da haben wir jetzt unseren Frieden und hören jetzt auf, weiter nachzufragen.
So ähnlich wie mit der 42, die ja auch nicht noch nicht das Ende ist. Und da muss man halt dann noch weiter forschen, genau. Ja, also jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt Richard Dawkins nimmt und Evolutionsbiologie, das ist ja nun neu. Also normalerweise sagt man eben, ja, die Religionen geben da Auskunft oder vielleicht die Philosophie gibt da Auskunft, aber die Evolutionsbiologie, das ist doch irgendwie auch seltsam.
Ich meine, ein Grund natürlich, warum bis heute auch viele Religionen, wobei interessanterweise gar nicht jetzt auf ja, also der Vatikan erkennt ja die Evolutionstheorie an, aber trotzdem gibt es doch viele hochreligiöse Leute, die damit auf dem Kriegsfuß stehen, die meinen, dass eben ja, die Evolutionstheorie Gott überflüssig macht, beziehungsweise den Schöpfer überflüssig macht und deswegen nicht wahr sein kann. Und tatsächlich haben diese Leute insofern recht, dass tatsächlich die Evolutionstheorie Charles Darwin vermutlich diejenige wissenschaftliche Theorie ist, die am meisten Aufschluss oder Auskunft über die Frage gibt, woher kommen wir und die es uns ermöglicht, doch ganz, ganz viel zu verstehen über unsere Herkunft. Und nicht nur jetzt unmittelbar, sondern da kann man halt sehr, sehr weit zurückgehen. Ein Problem allerdings ist, dass vermutlich die Evolutionstheorie auch diejenige wissenschaftliche Theorie ist, die um die sich die meisten Missverständnisse ranken. Und da war eben wiederum Dawkins mit seinem Selfish Gene so der Augenöffner, der da in meiner Vorstellung zumindest und vermutlich auch bei vielen anderen sehr viel gerade gerückt hat an den Missverständnissen. Und von daher war jetzt die Idee, letztlich uns so ein bisschen an insbesondere The Selfish Gene entlang zu hangeln, aber auch Gott Delusion, um da vielleicht das eine oder andere zu erklären und zurechtzurücken.
Mhm. Ja. Also klar, die Evolutionsbiologie ist missverstanden worden, klar. Ich glaube auch, wenn man The Selfish Gene liest, dann hat man auch den Eindruck, dass Darwin vielleicht nicht die gesamte Bandbreite, also nicht überblickt hat, was seine Idee eigentlich sagt und wo man eigentlich hingehen muss.
Es hat sehr lange tatsächlich gedauert, bis man wirklich die Tragweite dessen verstanden hat und auch verstanden hat, die ganzen Mechanismen, wie sie funktionieren. Mhm. Es gibt eine sehr interessante Sache, die mich sehr beeindruckt hat und mich im Nachhinein auch wütend auf meinen Schulunterricht, meinen Biologieunterricht gemacht hat.
Ja.
Nämlich es gibt so ein schönes Buch, nennt sich Betrug und Täuschung in der Wissenschaft. Und
gleich in die Show Notes schreiben.
Und in dem Buch wird halt so ein bisschen auch mit der Vorstellung aufgeräumt, die man in der Schule vermittelt kriegt, dass das in der Wissenschaft, also sowas zumindest in meinem naturwissenschaftlichen Unterricht, da war alles irgendwie geregelt. Da war halt sozusagen der wissenschaftliche Fortschritt, da hat halt eine Koryphäe nach der anderen, Newton gesagt hat, stehend auf der Schulter von Riesen, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorangetrieben und alle waren glücklich und es war irgendwie alles ganz toll. Nur in Wirklichkeit war es sehr häufig so, dass wenn jemand mit was Neuem kam, dass alles andere als jetzt wohlwollend aufgenommen wurde. Und insbesondere dramatisch ist die Geschichte um Gregor Mendel in dem Zusammenhang, weil nachdem jetzt Darwin die Evolutionstheorie, also sein Buch über den Ursprung der Arten veröffentlicht hatte, war es halt erstmal eine Theorie und keiner wusste aber, welcher biologische Mechanismus steckt jetzt dahinter? Wie kann das sein, dass sich die Dinge jetzt entwickeln? Und quasi alle Biologen waren jetzt auf der Suche, damals zeitgenössischen auf nach irgendwie wissenschaftlichen, nach Erklärungsprinzipien, wie kann das sein? Mhm. So. Mhm. Und da war halt dann der Mönch Gregor Mendel, der dann mit damals Erbsen hauptsächlich experimentierte und statistische Auswertungen machte und dann halt eben das entdeckte, was wir heute als Mendelsche Gesetze kennen, nämlich, dass sich bestimmte Merkmale, sagen, vererben, aber dass es eben dominante und rezessive Gene gibt beispielsweise und dass halt in der späteren Generation auch Gene wieder so kombiniert werden können, dass halt die Nachkommen sind nicht notwendigerweise jetzt eine Mischung, sozusagen sind jetzt nicht der Durchschnitt der Eltern, sondern je nachdem, welche Gene dann aktiv sind, können dann bestimmte Merkmale der Großeltern oder der Urgroßeltern zutage treten. So. Und das hat er dann an einen damals sehr bekannten Münchner Biologieprofessor seine Arbeit geschickt. Das war so einer der führenden Köpfe in Deutschland. Und der las die Arbeit und hat das halt einfach gesagt, ja, es ist nichts uninteressant, weil damals war man gewohnt, große philosophische Abhandlungen zu schreiben und Mendel hatte da statistische Auswertungen und Mathematik und das war, sagen, unter der Würde von Professoren damals zu rechnen. So. Mhm. Und dann ist Mendel halt, hat das dann in einer kleinen Zeitschrift doch noch veröffentlicht und ist dann arm und verbittert gestorben, ohne jemals zu wissen, dass es so etwas wie die Mendelschen Gesetze geben würde. Mhm. 60 Jahre später haben zwei Biologen, Niederländer, haben ganz unabhängig davon die Mendelschen Gesetze wiederentdeckt, haben dann in die Literatur geguckt und haben eben Mendels Veröffentlichung gefunden und waren aber immerhin dann so fair, sagen Mendel die Credits dafür zu geben und nur deswegen haben wir jetzt halt die Mendelschen Gesetze. Aber das ist ja also eines der vielen Dramen, die sich darum rankt, sodass vielleicht jeder, was man als Trost daraus ziehen kann, vielleicht, dass jeder, der irgendwie verkannt und verbittert aus dem Leben scheidet, vielleicht dann doch noch die Hoffnung hat, dass 50 oder 100 Jahre später man sein Genie erkennt. Aber ja, so ist das Leben.
Mhm. Ja, ja. Ja, ist eigentlich eine nette Geschichte. Aber jetzt reden wir über Mendel und eigentlich heißt die Überschrift dieses Kapitels hier der Sinn des Lebens. Mhm. Eine ultimative Sinnfrage. Was hat denn das nun mit dem Sinn des Lebens zu tun? Mhm.
Naja, ich sag mal, eine zulässige Antwort wäre ja auch die, es gibt keinen. Mhm. Also es steht jetzt auch nirgendwo geschrieben, dass jetzt unsere Existenz einen ultimativen Sinn haben muss. Mhm. So, natürlich hätten wir das vielleicht gerne, aber selbst sozusagen die so unbefriedigend das vielleicht sein mag. Es kann halt schlichtweg einfach sein, dass wir einfach nur existieren und es da für Gründe gibt, aber jetzt eben nicht notwendigerweise einen unmittelbaren Sinn und diese Gründe zumindest und der Weg, wie wir jetzt wie sich der Mensch und die menschliche Intelligenz und so weiter entwickelt hat, das zeigt halt die Evolutionstheorie ganz, ganz gut auf. Und da können wir zumindest bis zur Entstehung des Lebens auf dem Planeten Erde zurückgehen. Mhm. Wenn wir dann weiter zurück wollen, bis zum Urknall, können wir zumindest schon mal diesen Weg, also die Entstehung des Lebens oder das Prinzip, was ja hinter der Evolutionstheorie steckt, ist, dass aus ganz einfachen Dingen, dass aus zufälligen Prozessen, wenn sie denn nur häufig genug stattfinden, einfach dann ja aus dem Spiel der kleinen Einzelteile dann komplexe Dinge entstehen können. Da gerade, ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, hat jemand Experimente gemacht, indem er einen Schwung Legosteine einfach in die Waschmaschine getan hat und dann halt hat rotieren lassen und geguckt hat, was denn dabei rauskommt. Und es ist irgendwie interessant, wenn du Legosteine in der Waschmaschine tust und lange genug rotieren lässt, setzen sich aus den Legosteinen, entstehen dann tatsächlich auch Strukturen. Also die fügen sich dann auf abgefahrene Art und Weise zusammen. Und insofern, mal vielleicht sagen, um so ein bisschen bei Douglas Adams zu bleiben, vielleicht ist das Universum einfach eine große Waschmaschine voller Legosteine, die halt rotiert und die sich dann entsprechend zu etwas zusammensetzen, was am Ende ja wir geworden sind.
Ja, dann ist das eigentlich auch nicht so, ist das mit Survival of the Fittest eigentlich auch der falsche Ansatz, weil ja nichts überlebt in dem Sinne, sondern es überlebt oder es entsteht das, was eben gerade entsteht aufgrund der, der Verkettung von
Zufällen. Ja, das war für mich so ein großer Augenöffner im Selfish Gene, weil und eben eines der großen Missverständnisse so halt vom bösen Darwinismus, wo irgendwie ich sag mal, auch in die Nähe vom Faschismus gerückt wird, so nach dem Motto irgendwie der Stärkste setzt sich jetzt durch und darf sich dann fortpflanzen und die Schwachen werden ausgemerzt sozusagen. Das ist ja auch mal irgendwie so eine Vorstellung, die mit Darwinismus verbunden wird.
Wobei, also darauf wäre ich vielleicht noch gekommen zu einem späteren Zeitpunkt, aber wo du das jetzt gerade ansprichst, kann man das ja auch hier schon mal ansprechen. Es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass es durchaus Intellektuelle gab, die in der Zeit des Nationalsozialismus gefallen an den eugenetischen Programmen der Nazis hatten, weil sie das tatsächlich eben auch mit solchen biologischen Vorstellungen verbunden haben. Bei Dawkins wird ja auch Konrad Lorenz genannt, aber das scheint in der Tat eine durchaus verbreitete Auffassung gewesen zu sein. Denn ich habe bei der Langen Nacht der Museen hier dieses Klinikum da im Norden von Berlin besucht. Die hatten da eine Ausstellung über psychisch Kranke beziehungsweise über die Entwicklung dieser Heilstätten. Und dann ging es insbesondere, eine Unterausstellung in der Dauerausstellung war eben die doppelt Verfolgten, also psychisch Kranke, die dann eben auch Juden waren. Und da gab es so ein paar Schriften von also die waren da ausgestellt, von Medizinern und Biologen, die also begeistert waren von der Vorstellung, dass man jetzt das mal mit der Genetik tatsächlich auf Menschen anwendet. Und aus heutiger Sicht sagt man sich natürlich, wie furchtbar ist das? Ja, aber in der Tat könnte man ja jetzt der Genetik vorwerfen, dass sie da in irgendeiner Weise Dinge lehrt, die dann Leute bewegen, solche Ideen zu haben.
Genau, es ist, wenn man und tatsächlich aber, um das halt jetzt vielleicht ein bisschen aufzulösen oder zu erklären, warum dem eben nicht so ist, ist, dass bei Dawkins ganz klar rauskommt, dass sagen der Wettbewerb zwischen jetzt nicht zwischen Individuen stattfindet, sondern zwischen eben einzelnen Genen. Und Gene sind dann dort so definiert, dass es sich halt um Abschnitte oder Teile des Erbguts handelt, um Teile der Erbinformation, die in irgendeiner Weise bestimmte Eigenschaften hervorbringen. Also es ist jetzt nicht keine ganz scharfe Definition, so nach dem Motto so und so viel Bit oder so und so viel jetzt Allele oder so, sondern letztlich bestimmte Eigenschaften, die im Wettbewerb stehen. Und tatsächlich...
Allele müsstest du erklären. Beziehungsweise ich kann das hier auch...
Ja, komm mal.
Ja. Oder kommt noch.
Ja, ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich jetzt so tief jetzt in, ja, weil es ist eigentlich spielt es für das Verständnis jetzt auch nicht ganz so die Rolle, sondern wichtig ist einfach nur, sagen die Definitionen, Gen ist etwas, was in irgendeiner Weise eine Eigenschaft eines Individuums dann am Ende ausmacht. Und und da ist es eben so, man vielleicht etwas salopp und vulgär sagen, die Gene scheißen eigentlich auf das Individuum. Das ist ihnen ja vollkommen, also das Individuum ist den Genen komplett egal.
Naja, gut, also das ist ja das Überlebensmutterschiff. Also es ist ja sozusagen das, die Gene sind ja wieder zum Raumschiff da.
Natürlich ist es sozusagen der Träger, aber ob der Träger jetzt glücklich ist oder als Individuum, also wenn Gene andere Möglichkeiten finden, sich zu verbreiten, sind sie jederzeit bereit, den Träger der Gene, wenn es irgendwie nützt, auch zu opfern. Also das sieht man, was weiß ich, jetzt bei irgendwie, keine Ahnung, Gottesanbetern oder bestimmten Spinnenarten, wo das Männchen dann direkt nach dem Fortpflanzungsakt getötet und verspeist wird, wo der Nutzen sozusagen des Männchens, nachdem es seine Arbeit getan hat, als Nahrungsmittel ein größerer ist. Das sind so verschiedene Beispiele. Mhm. Und letztendlich die Tatsache auch, dass wir altern und sterben, dass wir so ein eingebautes Verfallsdatum haben, ist auch etwas, das machen die Gene sozusagen aus Eigeninteresse und nicht also zu unserem Interesse. Wenn es jetzt sagen im Interesse des Individuums wäre, dann wäre es ja besser, wenn wir älter, länger leben würden und aber da gibt es eben auch ganz gute Gründe, warum es evolutionär für die Gene vorteilhaft war, quasi von Generation zu Generation durch so eine Art genetischen Flaschenhals zu hüpfen und immer wieder einen frischen Organismus sich zu bauen, der sich dann fortpflanzt und dann aber stirbt und verfällt.
Ja, warum eigentlich? Denn ich meine, man könnte ja auch sagen, die Gene hätten ja auch eine gute Überlebenschance, wenn sie sich immer exakt kopieren. Und das könnte man durch Teilung machen, Zellteilung, da könnte man halt irgendwie, die Zellteilung funktioniert ja sowieso, dann könnte man aber auch das gesamte Gen-Mutterschiff, also das Lebewesen, dann einfach durch Teilung
vervielfältigen. Gibt es ja. Verschiedenste Lebewesen im Bereich der Einzeller hauptsächlich, aber auch bestimmte Pflanzen, die sind letztlich unsterblich. Die können sich immer weiter teilen und da kann quasi dasselbe Individuum oder dieselbe genetische Information ganz viele Individuen hervorbringen. Ich meine, kennt man auch bei halt sehr viele Pflanzen, die kann man halt einfach sich aufpfropfen oder mit anderen Techniken einfach schneidet man ein Stück ab, steckt es in die Erde und dann wächst es halt nach. Aber, und das erklärt eben Dawkins auch ganz gut in dem Buch, wenn du jetzt je komplexer ein Organismus ist, umso vorteilhafter ist es, ihn quasi immer wieder von vorne neu aufzubauen, weil nämlich jetzt in einem, also er, erklärt das halt anhand von zwei verschiedenen irgendwie Meerespflanzen. Ich glaube, das eine heißt irgendwie Splatterweed. Mhm. Da ist es so, dass halt jedes einzelne Stück, was irgendwie abbricht, sich entsprechend einfach weiterlebt. Und das andere ist eins, was durch so einen Zyklus geht, Samen, und dann entstehen komplette Individuen. Der Unterschied ist halt der, dass wenn du jetzt eine positive Mutation hast, etwas, eine nützliche Mutation, und du bringst jetzt daraus ein komplettes Lebewesen wieder hervor, dann tragen alle Zellen dieses Lebewesens diese Mutation in sich. Mhm. Während in dem anderen Fall, wenn es sich nur um eine Zelle handelt, ist es halt nur eine Zelle unter ganz, ganz vielen. Sodass das ist zwar okay, wenn es sich um einfache Organismen handelt, aber wenn du jetzt überlegst, so ein menschlicher Organismus, wie spezialisiert die einzelnen Zellen dann sind, du mit unseren ganzen Organen und Augen und Gehirn und so weiter, das wäre halt unmöglich, so ein komplexer Bauplan entsteht, wenn nur einzelne Zellen immer wieder, weil die können sich dann nicht spezialisieren. Das heißt, die nur wenn du durch diesen Flaschenhals schlüpfst, kannst du Organismen bauen mit vielen spezialisierten Zellen, die gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist sagen der Hintergrund, warum unsere Gene, sagen uns nach, weiß ich nicht, 60, 70, 90 Jahren oder so opfern, um was Neues hervorzubringen.
Ja. Genau. Ja, also dann fragt man sich natürlich auch noch, was sind diese Gene eigentlich, oder warum wollen die sich so verhalten? Also weil die Gene dienen ja dazu, eben solche Lebewesen zu bauen. Und die wiederum dienen dazu, dass die Gene irgendwie erhalten bleiben. Dann denkt man sich doch, gibt es da nicht noch einen Sinn der Gene? Also haben die noch was vor?
Okay, wenn man es jetzt ganz, man sich die Geschichte da vom Anfang anguckt, wie das vermutlich war, so am Anfang, nachdem jetzt die Erde sich aus Staub zusammengefügt hatte und hinreichend abgekühlt war, war sie halt bedeckt von so einer Brühe mit verschiedenen Chemikalien.
Ja, so. Sogenannte Ursuppe.
Ja, Ursuppe. Genau.
Das habe ich sogar im Wikipedia-Eintrag. Ja. Ich habe es ja auf Englisch gelesen, da musste ich erst mal gucken. Also Primeval Soup.
Ja, genau.
Was ist das denn? Die, und dann habe ich herausgefunden, das ist die Ursuppe. Und dann habe ich festgestellt, es gibt einen Wikipedia-Artikel.
Ja. Und in dieser Ursuppe gab es halt eben verschiedene Atome, die sich dann zu Molekülen zusammengefunden haben, zufällig. Und dabei sind dann eben auch Moleküle irgendwann entstanden oder Molekülkombinationen, die sogenannte Replikatoren sind. Und Replikatoren haben einfach die Eigenschaft, dass wenn andere Moleküle mit ihnen in Kontakt kommen, dass sie diese so zusammenfügen, dass sie anschließend eine Kopie dieser Moleküle sind. So, und diese Replikatoren haben sich dann, nachdem sie einmal entstanden waren, erstmal in dieser Ursuppe repliziert. Das heißt, es gab dann in dieser Ursuppe dann nur noch ganz viele von diesen Molekülen, die von den Replikatoren zusammengefügt waren. Und irgendwann gab es aber jetzt keine freien Bausteine. Irgendwann waren sozusagen alle Lego-Bausteine, alle Moleküle waren weg, waren verbaut zu irgendwas. Und dann entstanden aber eben auch durch Mutationen wiederum Replikatoren, die den Trick gefunden hatten, dass okay, wenn jetzt keine freien Steine mehr da sind, nehme ich halt andere Moleküle auseinander, die dann in der Lage waren, nicht nur ja, aus eben freien Molekülen was zusammenzufügen, sondern andere Replikatoren quasi zu zerlegen, zu verdauen, um daraus Kopien ihrer selbst zu machen. Dann wiederum war der nächste Schritt, dass natürlich sie sich selbst aber dagegen schützen wollten, in irgendeiner Form zerlegt zu werden und sich dadurch eine Schutzhülle zugelegt haben.
Ja.
Aus eben bestimmten Molekülen, die fester aneinander hingen und nicht so leicht zu zerlegen waren. Und diese Hülle war dann der Schutz für den eigentlichen Replikator. Und so ging das halt immer weiter, bis ja, man hat dann eben komplexe Zellen hatte, die ja, Material austauschen. Natürlich muss diese Zellmembran dann durchlässig sein und. Ja, und dann kam eben der nächste Schritt. Oh, da kam dann auch irgendwann der Trick, Sonnenlicht umzuwandeln, also Photosynthese. Irgendwann wurde die quasi erfunden von den Replikatoren. Die haben dann ja die ganze Erde, Atmosphäre und so umgebaut und im Prinzip das ganze CO2, aus der Atmosphäre geholt und die mit diesem giftigen Sauerstoff angereichert, woraufhin dann wieder Organismen entstanden, die halt das Umgekehrte gemacht haben, nämlich dann wiederum diese mit Hilfe von Sauerstoff diese, ja, das, was wir heute Pflanzen nennen, wiederum zu verbrennen und zu zerstören und das wieder darin. So. Ja, und so kann man halt, so hat halt irgendwie dann die Evolution Stück für Stück, ich meine, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, dann eben immer komplexere Lebewesen hervorgebracht und praktisch alles, was wir heute an Tier- und Pflanzenwelt und sonst noch so sehen, da können wir halt mit Hilfe der Evolutionstheorie diesen Ursprung ganz gut erkennen. Und was jetzt, sagen, das ist das nächste interessante Kapitel für mich war dass das ganze Thema mit den evolutionär stabilen Strategien. Warum gibt es Männer und Frauen zum Beispiel, ist dort auch wunderbar erklärt. Und ich meine, du hast das Buch auch gelesen. Vielleicht, weiß ich nicht, magst du vielleicht eine der Fragen jetzt beantworten? Also, das mit den,
Also warum gibt es diese Strategien, die dann eben stabil sind? Das ist eben die Frage. Das ist jetzt.
Ja, also okay.
Erklär du mal.
Folge, weil ich habe es jetzt zweimal schon gelesen und auch mehrfach erklärt. Und gut, die ganz simple, also womit er anfängt, in der Natur ist es natürlich wesentlich komplizierter, aber sagen als erste, ich sag mal, einfache Erklärung ist es so, er postuliert da so Organismen, die halt unterschiedlichen Charakter haben. Die einen sind sozusagen die Organismen, die mit dem falkenhaften Charakter.
Ah ja, the hawk
and the hawkish, genau. Und die anderen sind jetzt die Tauben.
Ja. Hawk and dove.
So, und deren Charakter ist jetzt so, also bei den Falken ist der Charakter der, wenn es dort eine Auseinandersetzung gibt um Ressourcen, also um Essen, Territorium, mhm. Weibchen oder so, dann kämpfen die.
Ja.
So. Während die ja, Taubenartigen mhm. mal veranlagten.
Ja, das sind Metaphern.
Also ziehen sich, ja, ja. Die wirklichen genau, Tiere. Genau. Genau, ist nur eine Charakterbeschreibung. Handelt mhm. sich da um dieselbe Art, mhm. aber einfach nur um den Charakter. Also die jetzt die, ja, mit dem Taubencharakter, die ziehen sich halt zurück und geben, ja, geben das widerstandslos her. Was,
ja, nicht, so. Nicht nur, also die machen schon so, so
Naja, das kommt dann sozusagen später, die Mischung. Aber nein, also
Nee, bevor die Mischung kommt. Also die Tauben machen auch was. Die machen so ein bisschen so Vorspiel. Also kein, also die
yeah. Gut.
Also die versuchen das irgendwie so auszuhandeln durch Imponiergehabe. Während mhm. die Hawkish, also die Falkenartigen, die gehen direkt aufeinander los und kämpfen. Ja, genau.
Genau.
Und die anderen machen nur so ein bisschen Walska, bis einer dann sagt, okay, passt schon.
Ja, also die einen, also aber sagen, gut, die einen rennen recht schnell weg.
Ja.
So, wenn es Stress gibt mhm. und die anderen kämpfen bis zum Tod, wenn es mhm. sein muss. Ja, mhm. so jetzt um die beiden Extreme darzustellen. Jetzt ist aber das Interessante, jetzt würde man jetzt denken, okay, die sozusagen, dass jetzt eigentlich die Kämpfer ja irgendwie den Vorteil haben müssten, weil die kriegen halt alles und die weglaufen, so, ja, die sind halt am Arsch. Ja. So, aber tatsächlich mhm. Ist es so, wenn man das jetzt mathematisch durchspielt, das ist natürlich jetzt in einer Population, gibt es mhm. jetzt, was weiß ich, das Verhältnis halbe-halbe oder dann ist es so, je mehr jetzt die Friedlichen mhm. verdrängt werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass jetzt zwei Kämpferische aufeinandertreffen und dann, weil keiner nachgibt, sozusagen bis zur mhm. Erschöpfung oder bis sie nicht mehr können, halt mhm. kämpfen mhm. und dadurch natürlich ja, Verletzungen mhm. Davontragen, das kostet Energie,
ja,
das Kämpfen und so weiter. Das
ja.
heißt, sie haben irgendwann ab einer bestimmten Populationszahl von jetzt Kämpfern, haben mhm. diejenigen, die friedlich sind, tatsächlich den Vorteil, mhm. weil sie ja, sich eben beim Kämpfen nicht verausgaben.
Ja.
Und
ja.
Je nachdem, wie dann so die Vorteile oder Nachteile, wie die gewichtet mhm. Sind, kommt man dann dahin, dass halt ein bestimmtes Verhältnis in einer Gesellschaft mhm. Von solchen kämpferischen und friedlichen stabil ist. Das
ja.
ist und während umgekehrt diese Strategie kämpferisch oder diese Strategie immer friedlich ist halt keine sogenannte evolutionär stabile ja. Strategie, mhm. was man sich ganz gut veranschaulichen kann. Wenn jetzt in einer Population aus rein, also 100% Friedlichen, mhm. ein einziger Kämpfer jetzt durch Mutation mhm. Entsteht, dann hat der natürlich erstmal, dann trifft er natürlich ja. bei jeder Auseinandersetzung erstmal auf einen der Friedlichen, mhm. trägt den Sieg davon. Das heißt, mhm. Kriegt halt alle Weibchen und alles Futter und so. Das mhm. heißt, die vermehren sich dann
vermehren sich?
Ja, entsprechend. Dann, so, bis dann dieses Gleichgewicht erreicht ist.
Ja, oder bis so viele sind, dass wiederum die anderen den Vorteil haben und
genau.
dann wieder zurück.
Genau. Oder sozusagen vom anderen wiederum in einer Gesellschaft von jetzt lauter Hawks, von lauter Kämpfern entsteht jetzt durch Zufall einer von den Friedlichen mhm. und während alle anderen sich nur bekämpfen, mhm. Geht er halt entspannt seiner Wege und hat sozusagen so den evolutionären Vorteil, bis
genau.
aber sich eben entsprechend so ein Verhältnis Nein. eingepegelt hat. Das ist quasi jetzt die ganz einfache Erklärung. In der Realität ist es viel, viel komplexer, weil es erstens Mischformen gibt und weil es halt schon auch Strategien gibt, also adaptive Strategien, die tatsächlich in der Natur gefahren werden. Das heißt, dass beispielsweise sich jetzt das Individuum orientiert an dem Ausgang vergangener Kämpfe. Das heißt, je mehr Kämpfe gewonnen werden, umso kämpferischer wird es, und je mehr Kämpfe verloren werden, umso vorsichtiger oder friedlicher wird es beispielsweise. Oder also da gibt es im Buch eine schöne große Vielfalt von Strategien, die halt näher dran sind an dem, was tatsächlich in der Natur ist. Aber ich fand, also das fand ich so irgendwie ein, wo bei mir so ein Kronleuchter aufgegangen ist bei diesen eben evolutionär stabilen Strategien, also dieser Ansatz auch auf die Frage, welche Art von Verhalten oder welches Verhaltensstrategie ist jetzt eigentlich die erfolgreichere. Und das Interessante ist, was uns da Dawkins zeigt, dass das in hohem Maße von der Umwelt und Umgebung abhängt, dass man das nicht jetzt pauschal sagen kann, sondern da kann man ganz klar sagen, okay, wenn alle friedlich sind, ist dann kriegerisch zu sein die erfolgreichere Strategie. Wenn alle kriegerisch sind, ist es erfolgreicher, so man ist friedlich unterwegs, um das jetzt mal ganz platt zu sagen.
Ja. Ja, also ich meine, es ist schon ziemlich überzeugend. Also wenn man das liest, hat man schon den Eindruck, dass das wahrscheinlich ziemlich viel erklärt.
Ja. Ich meine, die andere Sache war jetzt, sagen, noch die quasi mit den verschiedenen Geschlechtern. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt jetzt noch reingehen sollten. Ich meine, kann jetzt, also es ist, in dem Buch steht so viel drin. Ich kann jedem nur empfehlen, das einfach zu lesen, der wissen möchte, wie das mit den Männern und Frauen so ist, warum es Männer und Frauen gibt. Also ist auch sehr erhellend, was so das Geschlechterverhältnis betrifft andere Dinge.
Ja. Okay, lassen wir das offen, dann gibt es noch so ein bisschen noch Interesse am Original. dann gibt es ja noch einen anderen Strang in The Selfish Gene, da geht es ja dann auch noch um die Meme, beziehungsweise die Vorstellung, also das Konzept der Meme wird ja auch vorgestellt.
Vielleicht noch einigen, bevor wir zu den Memen kommen. Dawkins hat ja auch noch einen Nachfolger von Selfish Gene, im Prinzip die Extended Phenotype geschrieben, wo es auch aber ein eigenes Kapitel zugibt in der Ausgabe. Und da ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass die Gene jetzt nicht nur, der Phänotyp vielleicht, um das mal zu erklären, also es gibt halt den sogenannten Genotyp, das ist das, was sagen in den Genen kodiert ist, und der Phänotyp ist das, was aus den Genen heraus entsteht, also das sagen, was die Gene hervorbringen. Und da ist es eben so, dass die Gene jetzt nicht nur unmittelbar den Zellhaufen hervorbringen, aus dem wir bestehen, sondern auch bestimmte Verhaltensweisen, mit denen ein Organismus dann seine Umgebung verändert. Also da zum Beispiel das Beispiel, weiß nicht, vielleicht warst du da noch, das ist nämlich ziemlich am Ende, ist halt quasi die, also krasseste Fall, die Biber, die halt Dämme bauen, Bäume fällen, Dämme bauen und ja, dadurch Seen entstehen lassen. Das heißt, wenn man so will, ist der See, der von dem Biber gebaut ist, ist quasi auch mit in den Genen kodiert, gehört also mit, sagen, zum Phänotyp. Das heißt, jetzt die Biber-Gene bringen also jetzt nicht nur den Biber hervor, sondern auch den ganzen See. So. Ah, ja. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Beispiele, man sagt, okay, die Gene nutzen jetzt nicht nur den Körper, sondern gehen eben deutlich darüber hinaus in ihre Umgebung, um die eben zu nutzen und zu verändern. So. Also das fand ich irgendwie jetzt auch noch einen interessanten Punkt.
Ja.
Und ja, jetzt mit den Memen war halt dann die Überlegung, weiß gar nicht, das war aber gar nicht, glaube ich, Dawkins.
Nee, das war nicht Dawkins, das hat er von...
Ja, so eine Frau war das.
Von so einer, ja, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber...
Ja, die hat...
Kann man in der Wikipedia und der Meme nachschauen.
Genau. Das wird, so jedenfalls ist das mit dem Meme-Idee, dass es bestimmte, jetzt ganz abstrakte Informationen gibt, und so will, Software fürs Gehirn, die aber eben sich nach ähnlichen Prinzipien vermehrt, aber innerhalb menschlicher Gehirne, wo wo so ein Meme sich bei einem Meme um eine auch selbst replizierende Idee oder selbst replizierende Gedanken handelt, beziehungsweise Teile, wenn man jetzt die Analogie ein bisschen weiterspinnt. Und es gab, ich kann mich erinnern, in meiner Jugend irgendwann in der Scientific American war das damals so der große Hype, wo man unter anderem jetzt Religionen und den Kommunismus beispielsweise als Meme beschrieben hat, als eben Replikatoren, die auch bestimmte Eigenschaften haben und sich quasi dann wie Viren von Gehirn zu Gehirn fortpflanzen. Und das ist durchaus, also ja, einleuchtend, wenn man also bestimmte jetzt Glaubenssysteme, wozu eben Religion wie auch politische Ideologien gehören, diejenigen, die erfolgreich sind, da findet man dann tatsächlich bestimmte Merkmale, die dafür verantwortlich sind, dass diese sich zum einen fortpflanzen. Und da ist es so, dass erstmal bei Religionen es beispielsweise so ist, dass die hauptsächliche Fortpflanzung jetzt vertikal stattfindet, also von Generation zu Generation, dass nämlich die Kinder dann die Religion der Eltern schon mal übergeholfen kriegen und natürlich in einem Alter, wo sie letztlich ja sich dagegen auch gar nicht wehren können, das zu tun. So, weshalb natürlich alle erfolgreichen Religionen auch darum bemüht sind, dass sich ihre Anhänger möglichst stark vermehren, weil das ist die einfachste Art, um eine Religion zu verbreiten, nämlich viele Kinder zu haben, weil da braucht man jetzt nicht zu missionieren. Die andere Sache ist aber, wie gesagt, damit es halt ein bisschen ansteckend ist, ist auch tatsächlich so das Missionierungsprinzip oder der Gedanke, eben den Glauben auch in die Welt zu tragen und andere davon zu überzeugen, zu konvertieren.
Naja, wobei es ja interessant ist, dass das insbesondere für die monotheistischen Religionen gilt. Beim Animismus hat man wenig auffällige Mission und beim Buddhismus auch wenig.
Ja, aber gut, aber auch da gesagt, es sind, gibt da verschiedene Mechanismen. Ein weiterer Mechanismus noch ist der, sich wiederum auch die Ideen drin zu halten, also sich dagegen zu wappnen. Also wenn sich so eine Idee erstmal festgesetzt, so wie bei Computerviren, manche Trojaner, die dann erstmal Sicherheitslücken schließen, damit jetzt bloß kein anderer kommt und sich des Rechners bemächtigt, ist es beispielsweise so, dass gerade im Islam diese regelmäßigen Gebete, ja, fünfmal am Tag, dazu führen sollen, dass man halt ständig sich das Ganze wieder ins Bewusstsein ruft und eigentlich keine Zeit hat, wirklich mal drüber nachzudenken in Ruhe, sondern man wird alle paar Stunden quasi wieder sagen, der Reset durchgeführt, dass da bloß irgendwie keine nichts anderes an einen herankommt. Also solche Mechanismen hat man dann eben auch, die dann dafür sorgen sollen, dass wenn dass die Leute dann nicht vom Glauben abfallen, sondern sie eben ja drin halten.
Ja, ja.
Und ja, und beim Kommunismus jetzt ist halt das Äquivalent zum Missionierungsgedanken ist die Weltrevolution.
Genau, ja, ja.
So. Und also so findet man dann schon durchaus Erklärungsansätze, wobei es durchaus auch berechtigte Kritik gibt, weil ganz so clear-cut oder verstanden ist es alles noch nicht mit dem sagen, wie denn Dinge jetzt Ideen von Menschen zu Menschen überspringen. Emotionen spielen da sicherlich auch noch eine wichtige Rolle, die sind auch noch nicht so richtig verstanden, aber auf emotionaler Ebene kann man halt sehr viele auch Abwehrmechanismen und Schranken überwinden, Filter überwinden. Aber gut, das führt jetzt dann, glaube ich, ein bisschen.
Ja, aber es ist halt interessant, dass das eben sogar die Evolutionsbiologie so, oder dass die Evolutionsbiologie sogar so gut ist, was Erklärungen angeht, dass sie eben hier auch noch in eine Domäne eindringt, die ja eigentlich mit Biologie wenig zu tun hat.
Mhm. Also ist gut, schon wobei man natürlich auch durchaus sagen kann, was ich auf den Standpunkt stellen kann, gut, letztlich was in unserem Universum passiert, ist eigentlich Informationsverarbeitung. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen ist unser Universum ein informationsverarbeitendes System. Und und unser Gehirn emuliert da Teile raus. Das ist auch, wie gesagt, also die Entwicklung unseres Gehirns, also auch ein interessanter Teil im Selfish Gene. Wozu ist das eigentlich gut? Weil das braucht extrem viel Energie, dieses Gehirn. Und wieso ist es eigentlich ein Vorteil, jetzt intelligent zu sein, statt, keine Ahnung, schnell laufen zu können und große Zähne zu haben und so. Und das ist dort auch ganz, ganz gut erklärt, weil es nämlich darum geht, fängt an, genau, das Kapitel mit den Raben, die in der Lage sind, eben aufgrund ihrer Intelligenz andere Lebewesen zu manipulieren, die viel größer und stärker sind. Das heißt, eben vermutlich das Wichtigste, der wichtigste Grund, Nutzen eines großen Gehirns ist es, sich einerseits besser in gefährlichen Situationen behaupten zu können und eben andere weniger vielleicht stärkere, aber nicht so intelligente Lebewesen zu seinen eigenen Zwecken manipulieren zu können.
Ja, das könnte schon sein. Ja, mit den Raben ist das ja wirklich sehr eindrucksvoll. Da gibt es auch einen schönen TED-Talk dazu, den ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast empfohlen habe, wo eben jemand einen Vortrag hält über Raben. und dann eben auch feststellt, dass also dann auch so ein Video zeigt, wie die dann zum Beispiel Nüsse knacken auf Straßen in China. Und die lassen halt die Nuss fallen, dann fahren die Autos drüber und wenn die Fußgängerampel auf grün geht, dann gehen sie los und holen sich, man las ja, und holen sich die geknackten Nüsse. Und das ist schon erstaunlich. Und dann gibt es halt auch noch so ein Experiment da, wie er die Raben dazu bringt, Münzen einzusammeln. Die lernen, dass sie Futter bekommen aus so einer Maschine, wenn da Münzen reinfallen. Ja. Da liegen schon Münzen drauf und wenn die zufällig reinstoßen, das merken die. Und dann liegen halt noch Münzen drumherum und dann merken sie, wenn man Münze reinsteckt, kriegt man Futter und das führt dann so weit, dass sie hinterher überall anfangen, Münzen zu sammeln, um die da reinzuwerfen. Ja. Ja, das ist schon ziemlich intelligent, muss man sagen.
Mhm. Und gut, im Selfish Gene, glaube ich, so ein paar Beispiele noch beschrieben, wie sie Raubtiere manipulieren. Ja. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das im Detail war?
Ich erinnere mich daran, dass das mit den Nüssen da auch drin stand. Und Raubtieren habe ich jetzt nicht gut in Erinnerung, aber da ist, die manipulieren jedenfalls auch andere Tiere. Ja,
ja. Durch teilweise, ich glaube, auch durch Imitation von Hilferufen und solche Dinge bringen sie dazu, also bringen sie zur...
Ja, die leiten die Raubtiere zu den
Beutetieren.
Beutetieren und sie selber können dann, die Raben können halt die großen Stücke da nicht raustrennen. Und die anderen Tiere können das und dann bleibt halt was übrig, was die Raben auch fressen können.
Das ist schon eindrucksvoll. So, jedenfalls, Informationsverarbeitung. Religion hatten wir jetzt schon gestreift und wir haben ja schon eingangs versprochen, ein bisschen noch was zu dem Thema und ja schon auch gesagt, dass ich da so ein bisschen so einen Weg zurückgelegt habe, was so mein Verhältnis zu Religion angeht und wo du mich genau Geschichte.
Und da warst du irgendwie so der Mystiker. Mystiker.
Ja, nein, sag mal so, ich hatte irgendwann in jungen Jahren, also so mit 25 oder so, hatte ich halt so etwas erlebt, was man eine Epiphanie nennt. Also,
das musst du jetzt mal erklären. Also das Wort haben wahrscheinlich die Hörer oder viele Hörer noch nicht gehört.
Also ich kann es gut vielleicht mal beschreiben, was ich dort gespürt habe, nämlich so das Gefühl, irgendwie, also ein tiefes Glücksgefühl, das Gefühl, mit dem Universum eins zu sein, mich so unglaublich aufgehoben gefühlt, frei von aller Angst und ich hatte das Gefühl in dem Moment, alles zu verstehen quasi. Ich habe mich kurzzeitig für ein paar Minuten gefühlt wie Gott oder wie sein Bruder oder eigentlich so ein sehr beeindruckendes eben Erlebnis von, ein spirituelles Erlebnis.
Wie kam das?
Einfach.
Drogenkonsum? Oder?
Der spielte auch eine Rolle, sicherlich dabei, aber wie gesagt, da das nur einmal in meinem Leben jetzt passiert ist, war es sicherlich irgendwie so eine Konstellation, wo viele Dinge zusammengekommen sind. Ich habe ein paar Joints auch geraucht, aber das, weder davor noch danach hat das jemals eine Epiphanie bei mir ausgelöst. Insofern ist es jetzt nicht irgendwie jetzt unbedingt das Rezept, sondern das passiert halt dem einen oder anderen. Und warum ist halt nicht ganz so klar. Man kann das sicherlich erreichen, auch durch Meditation und andere Dinge durch, ja, jedenfalls war das, das war halt so ein Erlebnis, wo ich danach einfach das Gefühl hatte, ja, ich hatte zwar mit jetzt mit dem mit Kirchen nicht so viel am Hut, aber war dadurch eher, was man so in der Katalogisierung des Glaubens, so wie das auch in auch Dawkins dort macht, vom Theisten, der eben an einen Schöpfergott glaubt, der sich aktiv, der aktiv unsere Geschicke lenkt und gestaltet, über den Deisten, der glaubt einfach zwar an den Schöpfer, aber der Schöpfer hat halt die Schöpfung einmal gemacht und seitdem läuft sie dann einfach. Er hat halt zwar quasi gewisse Vorausschauen, aber der mischt sich halt nicht ein über dann den Pantheisten, der halt jetzt nicht unbedingt an den personifizierten Gott, sondern an ein göttliches Prinzip glaubt, so, und da befand ich mich halt, glaube ich, mehr so nach meiner Epiphanie in diesem Zustand, göttliches Prinzip, und habe halt dann aber Gott im Prinzip als hervorragende Metapher gesehen, weil wenn man sich überlegt, wenn jetzt sagen Gott so ein extrem komplexes, nicht zu verstehendes Wesen ist, dann ist die beste Annäherung eigentlich, also das Komplexeste, was wir kennen, ist halt der Mensch. So, und deswegen ist es jetzt so ein, dieses göttliche Prinzip zu personifizieren, ist jetzt gar nicht so doof, weil ja, sagt, und da kann man halt eben dann viel besser auch andere Dinge drumherum bauen und knüpfen und sagen an eine. Und es ist sicherlich, also da kann man dann zum Beispiel die Liebe, also es ist sicherlich viel einfacher, irgendwie etwas Personifiziertes zu lieben, als jetzt ein abstraktes Prinzip oder so. Da kommt halt die emotionale Ebene noch mit rein. Ja, das hat mich dann halt irgendwie, sagen, viele, viele Jahre begleitet, so dieser, also ja, war ich halt quasi Pantheist mit John, da ist irgendwie wie so ein übernatürliches Prinzip, was wir nicht verstehen und was aber schon, also irgendwas Göttliches jedenfalls. Und dann muss ich sagen, ja, war tatsächlich hier Dawkins mit God Delusion, war dann schon so ein Augenöffner, der mich dann tatsächlich erstmal, wodurch ich wirklich zum Atheisten beziehungsweise sogar Antitheisten geworden bin, wo ich dachte, oh mein Gott, wie furchtbar ist das denn mit der Religion? Also er hat da so wirklich ganz krasse Statistiken, so wo, was weiß ich, eben Menschen, die an einen personifizierten Gott glauben, der halt eingreift, also so zum Beispiel diese, ja, amerikanischen Evangelen, aber sicherlich auch Evangelikalen, die, dass die, ja, schlechter, also mit, also grausamer mit Tieren umgehen, sich ja, Frauen gegenüber abfälliger verhalten, größeres, also Anhänger der Todesstrafe sind, Verständnis, mehr Verständnis für Völkermord haben und. Also so eine lange Reihe eigentlich von Charaktereigenschaften, die mir zumindest zuwider sind. So. Und gut, die Frage, die er so ein bisschen offen gelassen hat, ist, die jetzt von Ursache und Wirkung, also ist es jetzt so, dass Leute, die so drauf sind, jetzt mehr dazu tendieren, religiös zu sein oder diese Religion zu leben und zu vereinnahmen, oder führt halt diese Religion dazu, sich so zu verhalten? Und gut, tendiert, also ich glaube, Dawkins tendiert da eher zu Letzterem. Aber tatsächlich, also würd ich jetzt doch, gut, wenn man, ich meine, es gibt auch so die krassen Geschichten natürlich, also wenn man sich dann auch den gerade irgendwie so das Alte Testament betrachtet, dieser Gott, der da ist, ist ja wirklich ein furchtbares, ja, eifersüchtiger, rachsüchtiger, ja, Massenmörder, so, dem da gehuldigt wird, der eigentlich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit passt und wo man dann sagen kann, naja, okay, klar, wenn irgendwie Gott halt das ganze Volk irgendwie auslöschen darf, dann kann das ja nicht ganz so schlimm sein, so ein Volk zu vernichten. Und insofern, wie gesagt, war ich dann erstmal so ziemlich auf dem Trip unterwegs, so, oh mein Gott, Religionen sind Ursache vielleicht nicht allen, aber vielen Übels in unserer Gesellschaft. Ja, mittlerweile, oder jetzt aber die wiederum hauptsächlich die letzten 3 Jahre, wo ich jetzt in die Politik geworfen wurde und sich nochmal ganz neue Horizonte geöffnet haben und ich so auch die, nicht nur die Entwicklung jetzt der Piratenpartei, sondern generell halt sehr viele Einblicke hatte, wie Menschen so in einem politischen Kontext agieren, und habe halt auch viele Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt hätte, und auch in Situationen gesehen, wie sie sich dort verhalten, die mir sonst, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und das kann man, da kann man jetzt sagen, naja gut, das ist jetzt alles ganz furchtbar und böse. Nur wenn man sich dann fragt, okay, was ist denn die Alternative eigentlich dazu? Und da ist mir halt klar geworden, dass es vermutlich, genau, dann kommt nämlich noch hinzu, mein Weltbild, bevor ich in die Politik gegangen bin, war halt auch eher so dieses liberale, aufgeklärte oder aufklärerische, nach dem Motto, wenn wir die Menschen jetzt nur hinreichend genug bilden, man Menschen Freiheit gibt und so, dann wird alles gut, dann, ja, weil sind dann verständnisvoll und rational und ja, nur mittlerweile, so muss ich sagen, dass sagen die Wohlwollensvermutung, die ich vorher quasi, ich eher sagte, okay, das trifft vermutlich auf die meisten Menschen zu, dass sie gut sind und sich entwickeln wollen und so. Mittlerweile muss ich sagen, ist das leider eine unrealistische Einschätzung, sondern was ich einfach erlebt habe, ist, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach gar nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, das auch gar nicht wollen, die sich nicht weiterentwickeln wollen, die halt ja einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung an irgendeinem Punkt im Leben dann stehen bleiben und aus welchen Gründen auch immer sich einfach nicht weiterentwickeln wollen und man denen das vielleicht auch gar nicht vorwerfen kann. Also ich meine das jetzt nicht irgendwie abfällig oder abschätzen, sondern es ist halt nun mal die Realität, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen aber komisch, aber es ist nun mal so, dass so die Hälfte der Menschen einen Intelligenzquotienten von unter 100 hat. Ja. So, das sagt jetzt nichts jetzt darüber aus, ja, wie gesagt, ist sowieso nicht der Maß aller Dinge, aber egal, welchen Parameter man jetzt nimmt, du hast halt sehr unterschiedliche Menschen und ich bin mittlerweile eben nicht mehr der Meinung, dass irgendwie alle Menschen gut sind und sondern ja oder sondern so, und da ist natürlich die Frage, okay, wie kriegt man das jetzt hin, jetzt irgendwie trotzdem in der Gemeinschaft zusammenzuleben, wenn die Menschen doch unterschiedlich sind, auch unterschiedlich veranlagt und entwickelt. Und da hat Religion, muss man einfach sagen, hat dort Mechanismen entwickelt, die funktionieren in einer riesen Bandbreite, so jetzt von Begabungen und ja, und wenn man halt irgendwie jetzt nicht besonders intellektuell ist oder so, bietet einem die Kirche trotzdem irgendwie einen Weg, um glücklich zu werden. Also das ist sozusagen ein Angebot für jeden irgendwo mit dabei und führt letztlich dazu, dass man irgendwie auch eine gemeinsame Grundlage hat, um miteinander zu kommunizieren und zu handeln und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und so weiter. Und dann sogar so weit gehen, ich habe das neulich dann in einem Tweet zusammengefasst, wo ich dann gesagt habe, okay, Ungläubige sind nicht regierbar. Mhm. Ja? Und das kann man so oder so natürlich interpretieren, aber so eine These, warum zum Beispiel wir in unserer Partei so zerstritten sind, ist wahrscheinlich, dass wir einen sehr hohen Anteil einfach an Ungläubigen in unserer oder Atheisten in unserer Partei haben.
Naja, das liegt ja nicht nur, es geht ja nicht nur um den Atheismus. Man kann ja auch an andere Dinge glauben. Also zum Beispiel haben Leute an den Kommunismus geglaubt.
Ja.
Ja, und da könnte man auch, wenn es eine Piratenideologie gäbe, an die alle glaubten, dann wäre es vielleicht auch leichter. Aber das gibt es eben nicht. Und ja.
Genau. Deswegen in dem Moment, ja, ist deswegen, also jetzt Religion oder ein anderes geschlossenes Glaubenssystem, so, das ist auf jeden Fall eine wichtige Grundlage für gemeinsames Handeln. Und wenn jeder irgendwie sich seine eigene Philosophie entwickelt und jeder mit seinen eigenen Werten in der Gegend rumläuft, ist natürlich jedem irgendwas anderes wichtiger als so. Und dann hast du halt das Problem, dass es ganz schwierig wird, eine gemeinsame Basis an der Stelle zu finden. Ich weiß jetzt noch nicht, was das jetzt alles sozusagen am Ende bedeutet, also wohin mich jetzt sagen diese Dinge jetzt führen. Mhm. Weil wie gesagt, ich, also an jetzt einen Gott oder so, also kann ich halt nicht glauben. Und da, ich meine, es ist ja auch nicht so, man sucht sich das ja nicht aus, woran man glaubt, sondern entweder man glaubt etwas, wenn man irgendwas nicht glaubt, kann man jetzt nicht sagen, okay, ich glaube hier, man kann vielleicht so tun, als wenn man an irgendwas glauben würde, aber wenn man vom Glauben abgefallen ist, also man kann sich's nicht aussuchen, woran man da glaubt.
Naja, gut, weiß ich nicht. Also
entweder es überzeugt einen irgendwas oder es überzeugt einen nicht. Und ich kann jetzt nicht hingehen und mich jetzt entscheiden, an Gott zu glauben.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
So, ja, mhm. ja. So aber ja, insofern ist das natürlich schon so ein bisschen, also fühle ich mich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle auch, was diese Dinge angeht. Auf der einen Seite wird Religion verantwortlich für viel Leid in der Welt, für viele Dinge, mit denen ich Probleme habe. Umgekehrt aber scheint es ohne nicht wirklich zu gehen, oder wir haben jedenfalls noch nicht wirklich einen Weg gefunden, oder also jetzt der Weg, also auch wie Dawkins oder so, oder also ja, man kann natürlich sagen, schon gut als Atheist unterwegs sein. Sicher, ich weiß auch, die meisten Atheisten sind eigentlich eher friedliche Leute, aber nichtsdestotrotz glaube ich, haben wir ein Problem, für das es noch nicht so die richtige Lösung gibt, wenn jetzt von einem Tag auf den anderen jetzt die Religionen aus irgendeinem Grund weg wären, glaube ich, würde das nicht dazu führen, dass wir in einer besseren Welt leben würden.
So. Naja, dann gibt es andere Gründe. Wir haben sie auch schon gesehen. Wir hatten ja schon Kriege, gerade in Europa. Das ist ja auch das Interessante. Die hatten nicht so viel mit Religion zu tun. Da ging es um einmal natürlich Ideologien. Gut, das ist dann auch wie eine Religion. Aber dann eben auch Nationalismus. Gut, kann man natürlich auch wie so eine Ideologie betrachten. Mhm. Aber das ist dann schon...
Es gehört halt, sagen, mehr dazu. Es gehört eben auch, sagen, wo die Religion mit natürlich reinspielt oder sehr mitspielt, ist eben, sagen, schon diese spirituelle Seite, die der Mensch auch hat. Das heißt, über Emotionen, über Symbole, über Geschichten, über Situationen einfach eine Gemeinsamkeiten herzustellen und zu sagen, diese Seite jetzt, also Mensch ist ja kein rein rationales Wesen, sondern wir sind ja eigentlich eher gefühlsgesteuert. Und dieses Spiel mit den Gefühlen, das ist halt etwas, das ja, das irgendwie bedient, oder ja, wir brauchen das. Ich meine, es gibt mittlerweile einen riesen Katalog natürlich, wo man sich bedienen kann von allen möglichen Religionen kann man sich auch seinen eigenen Katalog zusammenstellen von Meditationen und Übungen, was weiß ich, über Yoga, fernöstliche Kampfsportarten, über alle möglichen esoterischen Kram, aber auch sich Tänze, Gesang, wie auch immer, Farben, Welt, Disco. Aber gut, wir sind jetzt, glaube ich, sollten jetzt nochmal wieder eine Kurve zurück drehen und dann doch vielleicht nochmal auf den Ursprung der Dinge kurz zu sprechen kommen.
Der Ursprung fehlt noch, wir sind ja noch spät eingestiegen bei der Ursuppe. Und da gibt es ja noch vorher einiges. Also, wobei man natürlich bei Dawkins da auch immer, also insbesondere in der God Delusion wird das ja auch thematisiert, dass im Grunde wird da ja sowas Ähnliches angenommen wie für die Evolutionsbiologie. Ne? Das wird ja sozusagen das Erklärungsschema der Evolutionsbiologie zurückprojiziert auf den Urknall.
Gut, was man auf jeden Fall mitnehmen kann oder wofür die Evolutionstheorie natürlich steht, dieses Prinzip, was wir da sehen können, ist, dass aus einfachen Dingen komplexe Dinge werden können. Das heißt, es braucht keine lenkende Kraft oder keine Intelligenz oder so, sondern das ist im Prinzip ja, das Spiel der Dinge mit ein paar einfachen Regeln führt eben dazu, dass aus einfachen Dingen komplizierte Dinge werden. So. Mhm.
Und wobei man ja immer noch sagen muss, wo kommen die einfachen Dinge her?
Genau.
Die müssen ja auch irgendwo herkommen.
Genau. Und da, ich meine, gut, wenn man jetzt natürlich ganz an den Anfang geht, mhm. Dann ja, hat man schon Probleme mit jetzt den Worten oder den Begriffen. Dann wird vieles irgendwie letztlich zum Wortspiel, beziehungsweise in der Philosophie nennt man das, oder das noch, wenn es um die Bedeutung von Worten geht, mir fällt es gerade nicht ein.
Semantik?
Nee. Gibt sozusagen die ganze Philosophie um die Bedeutung von Begriffen, fällt mir gleich wieder ein. Egal. Jedenfalls geht es dann.
Ontologie?
Ja, es war noch ein. Also fällt es.
Naja, okay.
Ja, kennt man eigentlich das mhm. Wort. Jedenfalls. Mal auch sagen, es wird dann irgendwann leicht zu Wortklauberei. So. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Worte sind halt nun mal das, worum es geht dabei. Und mich hat dann zum Beispiel beeindruckt, ich meine auch immer, ja, Kosmologie natürlich auch sehr interessiert und jetzt Quanten, die ganze Quantentheorie. Da kann man sich im Übrigen mittlerweile auf verschiedenen amerikanischen Hochschulen gibt es großartige Vorträge von wirklich guten Profs, die man sich angucken kann. Also man kann im Prinzip online kann man Vorlesungen eines kompletten Physikstudiums von den besten Leuten mhm. sich anschauen. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man mal irgendwie viel Zeit hat. Aber okay, zum Anfang zurück. Eine Sache, die mich irgendwie beeindruckt hat, wenn wir jetzt ganz an den Anfang gehen, war, sagen, die Frage nach der Masse des Universums. Mhm. So. Und die beste Zahl, die wir jetzt haben für die mhm. Masse des Universums, ist 0. Mhm. So. Also man geht derzeit davon aus, ja, dass die Masse des Universums 0 ist, und zwar deshalb, weil die Gravitationsfelder, also die Tatsache, dass jetzt die Materie verteilt ist, wirkt sich halt rechnerisch wie negative Energie aus, und Energie ist halt ja gleich Masse. Und wenn man das alles irgendwie aufsummiert, kommt man irgendwie dazu, ja, dass die Masse des Universums 0 ist. So. Mhm. Das heißt, offensichtlich braucht es irgendwie, um so ein Universum zu erzeugen, braucht man nichts. So, mhm. Sondern man kann, und da gibt es andere Beispiele dafür, die wir auch sehen können, nämlich die sogenannte Vakuumfluktuation, wo aus dem Nichts eben heraus auch Elementarteilchen entstehen, wo ja, man dann eben ein positives und ein negativ geladenes Teilchen hat, deren Ladung zusammen genau 0 ist, und wo sich der Spin auch entsprechend und alle anderen Eigenschaften sich halt zu 0 aufaddieren, und so etwas kann eben auch spontan entstehen. Das heißt, jetzt sagen, okay, eigentlich brauchen wir, um ein Universum zu erschaffen, gar nichts. Und es gibt ja also in der Theologie vielleicht, wenn man hingeht, natürlich auch die Frage, sagen, nach der Schöpfung, da gibt es sozusagen jetzt in der Theologie, wenn man Gott noch mit reinnimmt, gibt es drei verschiedene Theorien, wie das Universum im Verhältnis zu Gott erschaffen werden, erschaffen wurde. Das eine war, sagen die alten Griechen, wo es die Urmaterie, das Chaos gab und das ist sozusagen die Creatio ex Materia oder so. Jedenfalls kam dann Gott und hat halt diese Urmaterie genommen und daraus das Universum geformt. Die weitere Theorie ist sozusagen, dass das Universum sich Gott quasi aus der Rippe geschnitten hat. Das heißt, es ist Creatio ex Deo. Das heißt, Gott hat irgendwie so einen Körperteil oder einen Teil von sich genommen und daraus das Universum geformt. Aber, und das ist das, woran jetzt die Christlichen, ist das christliche Dogma, weil natürlich jeder den coolsten Gott haben wollte und die coolste Art, ein Universum zu erschaffen, ist eben aus dem Nichts. So die Creatio ex Nihilo. Genau, das ist natürlich, also der Gott, der es schafft, sozusagen, braucht man nicht mal irgendwas, sondern aus dem Nichts. Das ist natürlich das mächtigste Wunder. So, aber wie wir halt gesehen haben, ist es sogar durchaus physikalisch gar nicht so schwierig aus dem Nichts. Man muss nur was Negatives und was Positives. So. Und und als ich mir mal so Gedanken drüber gemacht habe, jetzt wie gesagt mit der Wortklauberei und speziell diese Creatio ex Nihilo, ist die Frage nach dem Nichts. Was ist denn das Nichts? Und wenn man sich jetzt die Frage nach dem Nichts stellt, kommt man halt dahin, dass Nichts alleine nicht existieren kann, weil Nichts ist halt natürlich nur die Abwesenheit von etwas. Mhm. Und wenn es nicht etwas gibt, kann es auch kein Nichts geben. Das heißt, sozusagen der Zustand des Nichts ist jetzt nichts, mit dem man irgendetwas anfangen kann. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, nichts kann nicht existieren. So, weil wenn nichts existieren würde, gäbe es ja etwas, nämlich das Nichts. Das heißt, es ist sozusagen so eine Reductio ad absurdum, das heißt, es ist etwas da, weil nichts nicht da sein kann.
Ja.
So. Mhm. So kann man sich also die Existenz von etwas erklären. Wenn man etwas hat, dann ist der Weg zu...
Hat man mit genügend Zufall und genügend Zeit.
Ja, der Rest ist einfach.
Oder, genau. Dann ist plötzlich wir da und machen Podcasts. Mhm. Genau.
Genau,
ja, das ist schon...
Heißt, so kann man das Ganze eigentlich auch komplett jetzt ohne Gott irgendwo erklären, so ist. Mhm. Es war alternativlos.
Naja, es ist halt Occam's Razor. Ich meine, das ist halt die einfachste Annahme. Da kann man ja, ich meine, das ist interessant, Occam ist ja eigentlich auch Theologe gewesen. Ja, da ging es ja um die Theologie und letztlich auch um den Nachweis Gottes. Aber Occam's Razor sagt eigentlich, dass es besser wäre ohne Gott. Ja? Mhm. Und ja, dementsprechend.
Ja. Genau. Und wenn wir jetzt natürlich jetzt weitergehen, wie gesagt, mit der, sagen, die Entstehung haben wir jetzt. Also es existiert halt alles, weil es alternativlos ist, weil es nichts nicht existieren kann. Und deswegen gibt es uns. Und so die Frage jetzt, okay, woher kommen wir, ist dann damit erklärt. Und natürlich die Frage, wohin gehen wir? Und da kommt man natürlich zu dem Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, ja, letztlich sind wir Vehikel für Replikatoren, so, nämlich unsere Gene. Und und eigentlich sind wir jetzt haben jetzt einen Verstand, der jetzt so weit entwickelt ist, dass wir das alles jetzt durchaus auch verstehen und begreifen können, wenn wir das wollen und uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt oder beziehungsweise wir schon dann in der Situation sind, dass wir uns von unseren Replikatoren sagen, dass wir uns vielleicht aus der Sklaverei der Gene ein Stück weit lösen können, ja, und eigentlich vielleicht in der Lage sind, auch irgendwie ja, die Zukunft selbst zu gestalten und in die Hand zu nehmen und dass man sagen könnte, okay, der Sinn unseres Lebens ist das, was wir daraus machen.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, das da ist was dran.
Ja. Und alles Weitere, klar, natürlich ist es, das haben wir alle unsere spirituelle Seite so, und natürlich wünscht man sich irgendwie auch immer Teil von etwas Größerem zu sein, ja, und zu glauben, okay, da gibt es jetzt, gibt einem ja auch durchaus irgendwie vielleicht Trost und Kraft und so zu wissen, okay, ich habe jetzt an meiner Seite den omnipotenten Beschützer, der irgendwie mir durch alles hindurch hilft, kann helfen, kann aber auch kann grandios in die Hose gehen.
Daneben gehen, und insbesondere kann es dann auch dazu führen, dass so schlimme Dinge wirklich passieren.
Ja. Und da noch, obwohl das eigentlich fast ein schönes Schlusswort gewesen ist, aber so Luther hat ja, also vor Luther war es ja eher so, dass wir sozusagen, dass unsere Existenz ihre Erfüllung im Jenseits findet. Mhm. Also dass eigentlich wir erst nach unserem Tod wirklich glücklich sind. Mhm. Und es war so. Ja,
es war und, so, ganz klar.
Und Luther kam halt dann mit der Idee, dass man irgendwie vielleicht auch im Hier und Jetzt der Mensch eben glücklich sein soll. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich die sinnvollere Variante ist, sein Glück im Hier und Jetzt zu suchen und zu finden, als darauf zu hoffen, irgendwann ins Paradies einzuziehen.
Mhm. Wobei man ja sagen muss, dass wirklich die Geschichte mit dem Paradies ja auch, dass also viele Religionen charakterisiert. Also ich glaube, der Animismus ist eine der wenigen Religionen, die nichts mit dem Jenseits haben. Aber auch der Buddhismus, ne, da geht es ja um Wiedergeburt eigentlich und Seelenwanderung. Das ist schon wirklich erstaunlich, dass es bei diesen Religionen immer um ja eine Verschiebung ins Jenseits geht. Wenn man sich vorstellt, das Jenseits gibt es nicht, dann ist es auch eigentlich ganz fürchterlich.
Ja.
Das ist, Also diese Vertröstung, also ist geradezu tragisch.
Ja. Aber, wie gesagt, manchmal hilft's. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas? Ja,
wir gucken nochmal in den Chat. Man kann es sich aussuchen, fragt Kant, schreibt Blumenkraft. Da habe ich jetzt nicht genau verstanden, was Kant jetzt da soll. Siehst du den Zusammenhang?
Ja, gut, über Kant.
Ja, aber da geht es ja eigentlich.
Mit Kant nur so, also was man speziell als Deutsche müssen wir mit ihm auch noch haben wir eigentlich auch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ich meine, sicherlich großartiger Typ, aber ihm haben wir halt auch diese Pflichttheorie zu verdanken. Und Religio, lateinisch, ist ja Pflicht. Mhm. Und er hat dem aber, glaube ich, durchaus auch dem Glauben dort was entgegensetzen wollen. Aber was wir ihm zu verdanken haben, ist, speziell als Deutsche, dass Arbeit keinen Spaß machen darf. So, also dass Spaß an der Arbeit unmoralisch ist, weil wenn du moralisch handeln willst, sagen eine moralische Handlung sich ja nur dadurch begründet, dass du halt, dass keine Neigung vorhanden sein darf. Das heißt, alles, was Spaß macht, ist per se, sozusagen, kann keine moralische Handlung begründen. Mhm. So. Und ja, das ist meiner Meinung nach irgendwie steckt so speziell in uns Deutschen, sag ich mal, jetzt, weil ich ja nur halber Deutscher bin, aber ja, steckt halt drin, so der Spaß, die Freude ist halt einfach unmoralisch. Mhm. Und das haben wir irgendwie Kant zu verdanken, dass das gerade bei den Deutschen so tief, aber ja, dafür arbeiten wir halt alle ganz fleißig.
Ja, und, ja, obwohl du dich mit dem halben Deutschen nicht rausreden kannst. Ich glaube, dass auch die Tschechen dich Kant schwer beeinflusst.
Ja. Also aber
das ist ja kein Wissenschaftler, der nur für Deutsche
spricht. Aber die haben das trotzdem, ja, nehmen das Leben nicht ganz so ernst. Also ich habe überhaupt wenig Menschen kennengelernt, die irgendwie teilweise so schwermütig durchs Leben gehen und so wenig singen wie die Deutschen. Hm. Aber
ja, oder wenn sie singen, singen sie schwermütig. Das ist, obwohl auch andere Leute, auch die Portugiesen, aber was heißt die, immer diese Verallgemeinerung.
Ja. Gut.
Außerdem gerade auch in Deutschland, selbst wenn wir verallgemeinern wollen, es ist so unterschiedlich.
Es ist, allein, gibt dir vollkommen recht. Ja. Es gibt, ja.
Allein in dem kleinen Oberfranken, das ist so gespalten. Das ist unglaublich. Und auch, auch Berlin, es wird ja immer gesagt, die Berliner.
Ja.
Aber ich habe selten so eine Vielfalt von,
stimmt, das ist,
von Meinungen und Stimmen gehört, wie in Berlin. Ne? Es wird ja immer bei der Piratenpartei, wenn man sagt, die Berliner. Mhm. Aber ich glaube, die Berliner Piratenpartei ist eine der uneinheitlichsten.
Ja. Nein, definitiv. Also wenn, ich meine, mich hat die Partei und Politik jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel durchs Land geführt und ich kann tatsächlich auch genau das bestätigen. So und nicht nur, dass es nicht die Deutschen oder dass man sehr vorsichtig sein muss.
Sollte man wirklich.
Auch die Amerikaner habe ich neulich. Also ist es sogar noch krasser. Das Land ist noch größer. Das Land
ist noch größer, stimmt.
Und die individuellen Unterschiede sind dort auch noch größer. So. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie das Thema durch, oder? Wir haben
das Thema durch, doch.
So.
Würde ich schon sagen. Und da jetzt auch im Chat nichts weiter gekommen ist, würde ich sagen, kommen wir nochmal auf das, was war nochmal das Schlusswort? Da habe ich dann wieder
Welt entstehen. Ja, der Sinn, also Schlusswort sozusagen, der Sinn des Lebens ist das, was man daraus macht.
Genau, ja. So. Sehr schön. Ja, ich danke dir und und ich denke, wir haben das jetzt mit der Frage aller Fragen schon ganz gut hinbekommen und wir werden nochmal sehen, ob wir beim nächsten Mal überhaupt noch interessante Fragen finden, aber ich freue mich trotzdem darauf, auch wieder mit dir zu podcasten. Ja. Also vielen Dank und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt der Stream ist noch dran. Da bedanke ich mich auch nochmal, insbesondere bei Blumenkraft für die Hilfe. Und es gab irgendwie Schwierigkeiten mit dem Stream. Der war zwischendurch abgebrochen. Das lag aber mit Sicherheit nicht an mir, sondern an Xenim. Da ist hier so eine Lücke. Da muss man mal gucken. Dass das ist besser, wenn es nicht passiert, klar. Ja, also nochmal vielen Dank in den Stream und die 43, die habe ich schon vorher gemacht. Und dann schauen wir mal, was dann demnächst kommt. Also, tschüss.